DW Menschen und Märkte.
Zweite Runde der Brexit-Verhandlungen in Brüssel. Nur noch 18 Monate bis zum Showdown. Chinas Wirtschaft wächst stärker als erwartet, aber die Gefahr eines Rückschlags bleibt hoch. Google geht in die Schulen und will den Kindern Internetkompetenz beibringen. Und schließlich gucken wir uns ein Land an, dessen Infrastruktur in vielen Gegenden wie ein Land der dritten Welt aussieht. Ich meine die Vereinigten Staaten von Amerika. Mein Name ist Rolf Henkel. Schön, dass Sie uns zuhören. Der Poker um die Scheidungsvereinbarung zwischen der EU und Großbritannien hat begonnen. Es ist die erste Verhandlungsrunde, in der es um Inhalte geht, und die sind ziemlich brisant. Eine Woche lang soll nun jeden Monat verhandelt werden. Welches Riesenpensum die Unterhändler zu bewältigen haben, fasst Holger Roman zusammen.
Trotz aller Misstöne im Vorfeld, auch die zweite Verhandlungsrunde begann in freundlicher Atmosphäre. Bei einem kurzen Auftritt vor der Presse betonten die Chefunterhändler beider Seiten einvernehmlich ihren Willen, in den kommenden 4 Tagen inhaltlich voranzukommen.
We'll now delve into the art of the matter.
Dass dies nicht leicht wird, ließ EU-Vertreter Michel Barnier durchblicken, als er bemerkte, man stoße jetzt zum Kern der Sache vor. Es sei nötig, die jeweiligen Positionen zu untersuchen und zu vergleichen, um gute Fortschritte zu erzielen, so Barnier.
We need to examine and compare our respective positions in order to make good progress.
Die Themenkomplexe, über die ab heute Nachmittag 4 Tage lang in Arbeitsgruppen verhandelt wird, stehen seit der ersten Runde vor 4 Wochen fest. Und sie sind äußerst delikat. Da sind zum einen die Rechte von rund 3 Millionen EU-Bürgern, die in Großbritannien leben und arbeiten, und jene von gut 1 Million Briten auf dem Kontinent. Da ist die Frage der finanziellen Außenstände, die das EU-Mitglied Großbritannien noch vor dem Austritt begleichen muss. Und da ist die künftige Außengrenze der EU zu Nordirland. Laut Michel Barnier werden sich mit all diesen Fragen nun die Fachbeamten beider Seiten befassen. Er und sein Konterpart David Davis würden die ganze Woche über in Kontakt bleiben. Wieder treffen, um Bilanz zu ziehen, will man sich erst am Donnerstag.
David and I will be in contact throughout the week. Rendezvous to take stock together on Thursday.
Einfach werden es weder die Chefs noch die Experten haben. Vor allem um die sogenannte Exit Bill, die Austrittsrechnung, bahnen sich heftige Konflikte an. Während der britische Außenminister Johnson und andere Hardliner im Kabinett die EU-Forderung von 60 bis 100 Milliarden Euro als maßlos ablehnen und mit Totalverweigerung drohen, verweist Brüssel darauf, dass in über 40 Jahren EU-Mitgliedschaft gewisse Verpflichtungen entstanden seien, aus denen man die Briten nicht einfach so entlassen könne. Für schwierige Debatten sorgen dürfte auch die Frage von Bleiberecht und Freizügigkeit für Unionsbürger. Das Angebot von Premierministerin May in diesem Punkt geht Brüssel nicht weit genug. Während May nur EU-Bürgern, die schon länger als 5 Jahre im Vereinigten Königreich leben, eine Aufenthaltsgenehmigung erteilen will, fordern Vertreter von Kommission und Parlament eine großzügigere Regelung. Dass der britische Brexit-Minister Davis in all diesen Fragen eine eher harte Linie vertritt, ließ er sich heute zumindest nicht anmerken. Davis erinnerte an den, Zitat, sehr guten Start der Verhandlungen vor einem Monat.
We made a good start last month.
Wie sein französischer Kollege sprach auch der Brite davon, dass es nun an die Substanz gehe. Für Großbritannien, so Davis wörtlich, sei es ungeheuer wichtig, dass wir gute Fortschritte erzielen.
For us it's incredibly important we now make good progress.
Differenzen müssten identifiziert werden, damit sie ausgeräumt werden könnten. Es gehe jetzt darum, an die Arbeit zu gehen und diese Verhandlungen zu einem Erfolg zu machen.
Now it's time to get down to work and make this a successful negotiation.
Eine Woche lang soll von nun an jeden Monat verhandelt werden. Erst wenn man sich in den zentralen Trennungsfragen näher gekommen ist, soll das von den Briten gewünschte Freihandelsabkommen Thema sein. Letzteres ist für die Briten von besonderer Bedeutung, da das Land sowohl den EU-Binnenmarkt als auch die Zollunion verlassen will. Die Zeit dafür ist denkbar knapp bemessen. Damit der Brexit ordentlich über die Bühne gehen kann, bleiben Barnier und Davis weniger als 18 Monate reine Verhandlungszeit. Ein Pensum, das nach Ansicht von Beobachtern kaum zu schaffen ist. Fragen beantworten wollten die Chefunterhändler heute deshalb auch nicht, auch wenn die Journalisten noch so drängelten. Am Donnerstag, so hieß es, werde man zu den Ergebnissen der zweiten Gesprächsrunde Stellung nehmen. In diesem Punkt immerhin scheint man sich einig, jetzt ist erst einmal Arbeit angesagt.
Die chinesische Wirtschaft ist im 2. Quartal stärker gewachsen als erwartet. Als Grund geben die Behörden den ungewöhnlich starken Handel an. Allerdings warnen die Behörden auch, dass sich das Wachstum in der 2. Jahreshälfte abschwächen könnte. Steffen Wurzel aus Shanghai.
In China ist die Wirtschaft im 2. Quartal des Jahres um 6,9% gewachsen. Das hat Xing Zhihong, der Sprecher des Statistikamts in Peking, mitgeteilt. 6,9% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, das ist etwas mehr als von Analysten erwartet. Wirtschaftsexperten sagen, dass vor allem die Geschäfte im chinesischen Handel zuletzt gut gelaufen sind. Außerdem helfen staatliche Infrastruktursubventionen und der andauernde Immobilienboom der Wirtschaft. Fürs Gesamtjahr hat Chinas Staatsführung das Ziel von mindestens 6,5% Wachstum ausgegeben. Der Sprecher des Statistikamtes wählte heute in Peking komplizierte Worte, um einerseits Zuversicht zu vermitteln, andererseits aber nicht zu hohe Erwartungen zu schüren. Insgesamt zeigt Chinas Wirtschaft stetiges Wachstum in der ersten Jahreshälfte. Das ist eine gute Grundlage für das Jahresziel. Weltweite Instabilitäten bleiben aber. Die Unsicherheit bleibt relativ hoch und auch das innerchinesische strukturelle Ungleichgewicht bleibt. Von allen Zahlen und Statistiken abgesehen, am wichtigsten ist Chinas Führung dieses Jahr wirtschaftliche Stabilität. Denn im Herbst findet in Peking der Parteitag der regierenden Kommunistischen Partei statt. Erwartet werden wichtige und langfristige Personalentscheidungen. Wirtschaftliche Unsicherheiten im Vorfeld des Parteikongresses würden der Führungsspitze um Präsident Xi Jinping sehr ungelegen kommen. Deswegen wird in China gerade alles getan, um möglichst häufig gute Nachrichten zu verbreiten. Echte Zuversicht mag bei den meisten Wirtschaftsanalysten allerdings nicht aufkommen. Viele sind vor allem aus zwei Gründen besorgt. Erstens ist das Problem der steigenden Schulden Chinas ungelöst. Es betrifft vor allem viele große Unternehmen. Und zweitens fürchten sich viele vor schärferen Kapitalmarktkontrollen. Sie könnten der Wirtschaft das Leben zusätzlich schwer machen.
Der US-Internetkonzern Google hat an seinem Standort in München das erste von bundesweit mehreren geplanten digitalen Schulungszentren eröffnet. Das ist zugleich Startschuss für die Initiative Zukunftswerkstatt. Das Programm, unterstützt von Partnern wie der Münchner Industrie- und Handelskammer oder dem Fraunhofer Institut für intelligente Analyse und Informationssysteme, soll Wirtschaftsunternehmen, aber auch Schülern digitale Technologien näher bringen. Aus München Florian Regensburger.
Wenn ich hier die Schülerinnen und Schüler in der ersten Reihe sitzen sehe, die das T-Shirt tragen, I can code, dann finde ich das ganz großartig.
Coden, also Programmieren lernen an Schulen. Gesche Joost ist begeistert. Die Internetbotschafterin der Bundesregierung will die digitalen Kompetenzen junger Menschen befördern. Denn im Vergleich zu vielen anderen Industrieländern haben deutsche Schüler hier Nachholbedarf. Joosts Interesse ist aber nicht ganz uneigennützig. Als Mitgeschäftsführerin von Calliope vertreibt sie Minicomputer, mit denen Drittklässler programmieren lernen sollen. Hier setzt auch die Google Zukunftswerkstatt an. Über eine eigens entwickelte grafische Benutzeroberfläche lässt sich ein Calliope-Computer spielerisch programmieren. Neben Schulen richtet sich Googles digitale Bildungsinitiative an Unternehmen. In Workshops können sich Mitarbeiter zum Beispiel in Online-Marketing und Kommunikation fortbilden. Nach Kooperationen mit Universitäten und der Förderung bestimmter journalistischer Projekte ist die Zukunftswerkstatt ein weiterer Baustein in Googles Strategie, sich in immer mehr gesellschaftlichen Bereichen als Förderer und Mäzen Einfluss zu sichern.
Marode Gleise, entgleiste Züge, Schlaglöcher auf den Highways und tropfende Tunnel im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Amerikas Infrastruktur steckt in der Krise. Alte Straßen und Züge sind gefährlich und sie kosten das Land Milliarden Dollar an Wirtschaftswachstum. In New York sind allein dieses Jahr nur um einen besonders wichtigen Bahnhof in Manhattan herum 3 Züge auf den alten Schienen entgleist. Donald Trump will die Lücken im Land flicken, mit Hilfe von privaten Investoren.
Der Sommer der Hölle hat für die New Yorker am vergangenen Montag begonnen. Um 5 Uhr nachmittags eilen sie von der Arbeit nach Hause. Der Bahnhof Pennsylvania Station in New York Midtown ist brechend voll. Zur Arbeit in Manhattan und dann wieder zurück nach New Jersey oder Long Island pendeln jeden Tag 600.000 Menschen durch Penn Station. Das sind mehr Reisende als an den 3 New Yorker Flughäfen JFK, LaGuardia und Newark zusammen. Ausgerechnet an diesem wichtigen Knotenpunkt sind seit Montag mehrere Gleise für den Sommer über stillgelegt. Sie müssen dringend repariert werden. Andrew Cuomo, der Gouverneur des Bundesstaats New York, sagt vor 2 Wochen auf einer Konferenz:
We have chronic problems Wir kämpfen mit chronischen Problemen rund um Penn Station. Wenn wir nun da Gleise stilllegen, dann löst das eine Kettenreaktion aus. Die könnte den öffentlichen Verkehr in New York an den Rande des Zusammenbruchs treiben.
Doch die Reparaturen sind unumgänglich. 3 Züge entgleisten alleine dieses Jahr bei der Einfahrt in den Bahnhof. Menschen wurden dabei verletzt. Das Transitsystem in der Millionenstadt ist chronisch überlastet. Kein Wunder, die U-Bahn in New York ist inzwischen mehr als 120 Jahre alt. Nicht besser steht es um Straßen, Brücken, Tunnel und Flughäfen. John Rennie Short, Professor für öffentliche Verwaltung an der Universität zu Maryland.
Es verschlechtert sich rapide. Jeder, der mal Bahn gefahren ist in New York oder Washington D.C. oder an einem amerikanischen Flughafen gelandet ist, weiß das. Und auch die Straßen werden immer unebener.
Der Verband der Bauingenieure erhebt alle 4 Jahre den Zustand der Infrastruktur in amerikanischen Bundesstaaten und vergibt Noten. New York erhielt in 2017 eine 4+. Für Amerika insgesamt vergab der Verband eine noch schlechtere Note, eine 5, mangelhaft. 2000 Dämme könnten jederzeit brechen, 56.000 Brücken landesweit sind marode und jede 5. Straße müsste ausgebessert werden. Das kostet die amerikanischen Bürger Zeit und Geld, sagt Brian Pelish, Direktor des Verbandes.
We've been able to calculate.
Die veraltete Infrastruktur kostet jede amerikanische Familie jährlich $3,400 durch im Stau verlorene Zeit und Treibstoff. So steigen auch die Kosten von Unternehmen und die geben das natürlich an uns weiter.
Es bräuchte fast $4,000 Milliarden, um die Infrastruktur wieder auf Vordermann zu bringen, hat der Verband berechnet. Trump versprach den geplagten Amerikanern immerhin $1,000 Milliarden zu investieren. Im Mai veröffentlichte das Weiße Haus ein 6-seitiges Papier. Daraus geht hervor, der Staat wird sich in Zukunft zurückziehen. Die Bundesstaaten und Kommunen sollen mehr Verantwortung übernehmen, auch finanziell. Und private Unternehmen sollen den Neu- und Umbau von Straßen, Abwassersystemen und Bahnen finanzieren. John Short sieht eben darin ein Problem.
Den privaten Investoren geht es darum, möglichst schnell viel Rendite herauszuschlagen. Das bedeutet, dass wichtige Großprojekte in ländlichen Gegenden wahrscheinlich weniger Anleger anziehen.
Die Städte, die es am nötigsten hätten, werden also kaum Investoren gewinnen können. Ein Beispiel dafür ist der Bundesstaat Michigan mit gleich 2 heruntergekommenen Städten. Detroit und Flint, ehemalige Industriehochburgen und nun Sorgenkinder. Doch warum ist es überhaupt erst so weit gekommen? Brian Pelish.
Eine Generation lang hat sich niemand um Infrastruktur gekümmert. Wir finden es toll, dass Trump das Thema nun wieder auf den Plan gerufen hat und so viel Geld investieren will.
Zurück nach New York, zur Penn Station, wo die alte Bahnanlage endlich ausgebessert wird. Doch dafür mussten erst 3 Züge entgleisen.
Das war aus New York Sophie Schimanski. Und damit endet dieser Podcast. In der Technik war Jan Eisenberg. Ich bin Rolf Wenkel und bedanke mich fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.